Liebe Gemeinde, ich grüße euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am 3. Mai 2020. Wir werden die Predigt vom letzten Sonntag fortsetzen. In dieser Predigt geht es um die Geschichte mit dem Zöllner Zachäus aus dem Lukasevangelium Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Das Thema der Predigt lautet: Seid mutig, denn Jesus rettet. Die Geschichte von Zachäus, haben wir am letzten Sonntag gesagt, zeigt uns, wie wertvoll wir als Menschen in Gottes Augen sind. Und diese Geschichte zeigt uns gleichzeitig, dass Gott Menschen rettet. Nicht nur das, er verändert das Leben der Menschen. Jesus Christus gibt Menschen, die ihn in ihr Herz aufnehmen, eine neue Würde. Und dieser Herr ist auch heute da. Denn Jesus Christus ist als Menschensohn gekommen, um zu suchen und zu retten, die verloren sind. Drei Punkte habe ich aus dieser Geschichte herausgenommen, nämlich das erste: Du bist wertvoll, denn Jesus kam für verlorene Menschen. Das zweite: Du bist wertvoll, denn Jesus ist gekommen, um zu suchen. Und drittens: Er ist gekommen, denn er rettet. Wir sind bei Punkt 2 hängen geblieben. Ich erinnere uns daran, Jericho war eine Stadt zu dieser Zeit voll Pilgern. Die Straßen waren gefüllt mit Pilgern. Sie wollten nach Jerusalem gehen, um dort Passafest zu feiern. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Auch der Oberzöllner Zachäus. Und die Bibel sagt in den Versen 3 bis 4, Lukas 19, Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegerand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Zachäus sitzt also auf einem Baum und guckt. Aber eigentlich hält nicht er Ausschau nach Jesus, sondern Jesus hält Ausschau nach Zachäus. Deshalb bleibt Jesus nicht zufällig unter dem Baum stehen, sondern er war gezielt auf der Suche nach diesem Mann. Er spricht ihn direkt dort an. Und Jesus kam, blickte zu Zachäus hinauf und rief ihn bei seinem Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus sah gut getarnt in seinem Baum. Und Jesus kam, suchte ihn, einen verlorenen Sünder, der ohne Gott keine Hoffnung hätte. Aber Jesus kannte diesen Zachäus. Er hat ihn beim Namen genannt und er wusste ganz genau, was sich hinter diesem Zachäus verbarg. Und genau wie er das über jeden Menschen weiß. Er weiß, was verbirgt sich hinter unseren Gedanken. Was verbirgt sich in unserem Herzen? Nun wird es ganz konkret für mich, für dich, für alle, die diese Predigt hören. Ich weiß nicht, was sich momentan in deinem Leben abspielt. Ich weiß nicht, was du gerade tust. Welche Sünden hast du letzte Zeit begangen? Was hat sich bei dir Furchtbares vielleicht abgespielt? Welche Ängste, Befürchtungen? Auf welchem Baum versteckst du dich vor Jesus? Und er sieht dich, egal wo du dich versteckst. Er schaut ganz genau. Vor ihm kann sich keiner verbergen. Denken wir an die Geschichte vom Nathanael und die finden wir im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 48, da kommt es auch durch. Jesus sagt zum Nathanael: Ich sah dich unter dem Feigenbaum. Er wusste Bescheid. Oder eine andere ganz dramatische Geschichte, nämlich als Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnete. im Gespräch in dieser Frau kam es heraus, er wusste ganz genau, sie hatte schon viele Männer. Und der Mann, mit dem sie jetzt lebte, war auch nicht ihr Mann. Er wusste ganz genau um ihre unmoralischen Verhältnisse. Jesus ist alles bekannt. Er weiß alles über mich und über dich. Und die Menschen damals waren ziemlich überrascht, aber auch betroffen. Jesus ist nämlich nicht nur ein Prophet, wie den sie ihn gehalten haben. Jesus ist Gottes Sohn. Und vielleicht besonders für die Freunde und Geschwister aus unserer Gemeinde, die von dem muslimischen Glauben zu uns gekommen sind. Jesus ist nicht nur ein Prophet, er ist Gottes Sohn. Und das heißt, er weiß alles, alles über uns. Und er kannte uns, bevor wir auf diese Welt gekommen sind. Er kannte uns vor Anbeginn der Welt. Im Buch des Propheten Jeremia, da lesen wir im Kapitel 1, Vers 5, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Noch ehe wir da waren, kannte uns schon Gott. Und so wie Jesus den Zachäus ganz persönlich beim Namen gerufen hat, so hat er auch alle anderen, die an ihn glauben, bei ihrem Namen gerufen. Ganz deutlich. Warum? Weil sie keine Unbekannte für ihn waren. Kannst du dich daran erinnern, wann er dich beim Namen gerufen hat? Vielleicht weißt du noch genau das Datum und den Ort. Aber wenn du heute fern von Gott bist, dann ruft dich Gott heute ganz persönlich. Und zwar, sein Ruf lautet Jesaja 43,1: Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Mag sein, dass er deinen Namen ruft, gerade jetzt und heute. Egal wie du heißt, er kennt dich. Er kennt uns alle. Und er verwechselt uns auch nicht. Wir sind in seinen Augen Individuen. Möge er heute zu dir rufen: Johannes, komm herunter. Helga, komm herunter. Nein, nicht wir suchen Jesus, sondern er sucht uns. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft in der ganzen Bibel. Man sagt zwar oft, dass der Mensch auf der Suche nach Gott ist, irgendwie, aber wenn wir genauer hinschauen, dann entdecken wir, dass ein verlorener Sünder eigentlich alles andere sucht, sich für alles andere interessiert, aber nicht für den lebendigen Gott der Bibel. Er ist vielleicht auf der Suche, aber nicht nach Gott. Und was lesen wir in der Bibel? Wir lesen das schon im Psalm 14, aber im Römerbrief wird dieser Psalm gerade zitiert. Und dort heißt es, dass die Sünde Gott nicht suchen. Da ist keiner, steht hier, der nach Gott sucht. Keiner, der nach Gott fragt. Und keiner, der Gutes tut. Alle sind abgewichen. Alle sind allesamt Sünde. Und die Menschen sind durch die Macht der Sünde geistlich tot. Das sagt uns die Bibel an vielen Stellen. Sie haben keine Antenne für Gott, weil sie Sünder sind. Sie richten sich nach ihm. Sie haben kein Gespür für ihn. Tod ist tot. Aber wenn ein Sünder dann schließlich doch nach Jesus fragt, dann muss er vorher etwas geschehen. Dann ist die Suche Gottes nach diesem Menschen vorausgegangen. Dieses Ziehen und Reden des Geistes Gottes war vorher schon da. Und Jesus sagt selbst in Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 65, dort sagt er, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Meine Lieben, Gott ist souverän. Die Rettung lässt sich nicht erzwingen, erarbeiten oder verdienen. Nein, sein Wirken, sein Handeln und sein Ziehen geht ihm voraus. Es ist Gnade. Und das zeigt uns die Geschichte von Zachäus. Wie sieht oder wie sah dieses Ziehen aus? Jesus war in Jericho von Menschenmassen umgeben. Da waren viele da. Und die wenigsten von ihnen gehörten Gott wirklich. Da waren viele Sünder um ihn herum. Nicht nur Zöllner, sondern auch Diebe, Lügner, Politiker, Kirchenvertreter oder Kirchenvertreter. Alle waren verstrickt in irgendwelche Sünden. Und an diesem Tag wendet sich Jesus aber an einen, an den Zachäus. Nur für ihn hat er Blick an diesem Tag. Denn Jesus hat beschlossen, an diesem Tag Zachäus zu begegnen und ihm die Rettung zu bringen. Dies konnten die Menschen, die um ihn herum standen, überhaupt nicht verstehen. Wieso, weshalb? Wieso wendet er sich so einem Abschaum der Gesellschaft? Warum pflegt er Kontakt mit so einem Sünder? Da macht man einen großen Bogen um ihn. Und wir lesen im Vers 6 hier, doch den Leuten in der Menge gefiel das überhaupt nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein. So murrten sie. Man hatte vielleicht erwartet, dass er bei einem angesehenen Synagogenvorsteher, einem Priester, vorbeischauen würde. Und was macht er? Er geht zu einem widerwärtigen Verräter und Sünder. Und dass Jesus sich gerade diesem Zöllner zuwendet, konnten die frommen Juden überhaupt nicht nachvollziehen. Wir kennen das aus den Evangelien. Damals, als Jesus sich einem anderen Zöllner, dem Levi, später auch Matthäus genannt, zugewandt hat, hat er ihn direkt von seinem Arbeitsplatz berufen. Er sagte, komm und folge mir. Und da waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer genauso empört wie bei Zachäus. Und da lesen wir im Lukas 5, Verse 30 und 32, sie sprachen zu Jesus und seinen Jüngern, wie könnt ihr zusammen mit Zöllner und Sündern essen und trinken? Und Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechte, sondern Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus gibt jedes Mal eine passende Antwort und stellt seinen Auftrag hier auf dieser Erde klar heraus. Er kommt nicht zu den Selbstgerechten, zu denen, die sich für fromm halten, zu denen, die meinen, selber klarzukommen im Leben. Nein, er wendet sich ganz bewusst den Schwachen, den Verachteten, den Sündern zu. Warum? Weil er sie erwählt hat. Da können wir nachlesen im 1. Korinther Kapitel 1 ab Vers 26, wen Gott erwählt hat. Nicht die Klugen oder die Klügsten, nicht die Fähigsten, sondern das Schwache, das Unvollkommene, um die anderen, die an ihn nicht glauben, zu beschämen. Glaubst du vielleicht, du bist zu schlecht, um von Gott angenommen zu werden? Dein Sündenregister ist vielleicht zu groß, damit sie vergeben werden können? Nein. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus, um Sünder, um Verlorene zu suchen und um sie zu retten. Und das ist unser letzter Punkt. Du bist wertvoll, denn Jesus kommt, um Sünder zu retten, die Verlorenen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Er sucht nicht nur verlorene Menschen auf, er rettet sie aus ihrer Verlorenheit. Wie geschieht das? Jesus wird oft als so armselige Bittsteller dargestellt. Er geht von einem Menschen zu dem anderen und klopft an den Haustüren und bettelt um den Einlass. Aber er wird abgewiesen und dann geht er traurig weiter. Und wir sehen in dieser Geschichte, dem ist nicht so. Jesus lädt sich in seine Allmacht selbst ein. Er bittet nicht darum, bitte, bitte, lass mich rein. Nein, er befiehlt das mit einer Autorität, wie wir das hier lesen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute ein Gast in deinem Hause sein. Jesus geht also hier ganz gezielt auf den Oberzöllner und er sagte, er musste exakt an diesem Tag zu ihm nach Hause kommen. Warum? Weil das in seinem Plan so vorbestimmt war. Es gab keinen Morgen und keinen nächsten Monat, sondern nur heute. Dies alles musste bei Zachäus viele Fragen aufgeworfen haben. Es arbeitete und ratterte in seinem Kopf und er fragte sich, warum gerade ich? Warum will er zu mir kommen? Was hat er in mir gesehen? Weiß er Bescheid? Ist er ein Prophet oder vielleicht doch der Messias? Das lässt die Bibel offen. Aber was dort geschah, das verstieß gegen jede Etikette. Wie reagierte der überraschte Oberzöllner? Wir lesen, Zachäus kletterte schnell, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus voll Aufregung und Freude in sein Haus. Zachäus freute sich über diesen Besuch. Er freute sich auf die Begegnung mit Jesus Christus und er sah darin eine Hoffnung für sein Leben. Er war von der Gesellschaft isoliert, das haben wir schon alles letztes Mal besprochen. Er fühlte sich einsam, alleine, aufgrund seiner Sünde auch, hoffnungslos. Vielleicht ging es ihm ähnlich wie dem Zöllner, der eines Tages mit Pharisäern in den Tempel ging. Die Geschichte kennen wir aus Lukas 18, ab Vers 10. Während der fromme Jude dort stand, ganz stolz und sagte, Gott, ich bin nicht so wie der dort, der Zöllner, sondern ich gebe meine Opfer, ich spende viel und ich bete auch und faste. In dieser Zeit betete der Zöllner ganz anders. Er kniete sich nieder, schlug sich auf die Brust und sagte, sei mir Sünder gnädig. Er wagte nicht mal aufzublicken. So beschämt er war, weil er Sünder war. Dieses freudige und offene Verhalten des Zachäus gegenüber Jesus hatte damals einen tiefen Grund. Und sie konnte nur deshalb geschehen, weil sein Herz sich verändert hat. Es ist etwas passiert bei ihm. Er war vorbereitet auf diese Begegnung. Der Psalmist sagt, dein Volk kommt willig, wenn deine Macht erscheint. Im Psalm 110, Vers 3. Jesus klopft an unser Herzenstür. Ja, aber die Person ist darauf vorbereitet und öffnet. Jack Miller, ein amerikanischer Pastor, hat einmal zu dieser Geschichte und zu diesem Geschehen, dass Gott uns darauf vorbereitet, um sich auf ihn zu öffnen, Folgendes erzählt. Er meinte, der Heilige Geist ist derjenige, der uns vorbereitet. Er geht in den Keller unseres Lebenshauses und legt dort Feuer. Und die betroffene Person, sie rast nach oben zu der Haustür, um den Retter einzulassen. Na, das hört sich ein bisschen nach einem kleinen Zwang. Es bedeutet aber nicht, dass der Betroffene jegliche Verantwortung los wäre. Nein, Die Bibel ermahnt uns an vielen Stellen, zum Beispiel im Hebräerbrief im Kapitel 3, Vers 7, da steht es: Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt er eure Herzen nicht. Und so ist es auch hier in dieser Geschichte. Jesus ist nicht auf den Baum gestiegen und hat den Zachäus runtergezerrt. Er ist auch nicht in das Grab von Lazarus reingegangen, als er ihn zum Leben erweckt hat und ihn rausgeholt. Nein, beide folgten selbstständig seinem Ruf, diesem wirksamen Ruf. Zachäus stieg runter von alleine und Lazarus kam aus eigenen Kräften aus dem Grab. Beide folgten dem Ruf der Gnade Gottes. Und diesem Ruf kann niemand widerstehen, denn es ist ein schöpferischer Ruf. Das ist ein Ruf, das ein Leben hervorruft. Gott spricht und es geschieht. Und der Heilige Geist arbeitet dabei ganz, ganz intensiv an unseren Herzen. Denn Gott bewirkt, lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13, Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und gibt euch auch die Kraft dazu, damit ihr tut, was ihm gefällt. Diese tiefgreifende Veränderung im Leben des Zachäus zeigte, dass er nicht nur eine äußere Bereitschaft hatte, Jesus in sein Herz aufzunehmen, sondern er wollte ihn ganz aufnehmen, auch in sein Innerstes. Er reagierte nicht nur mit frommen Lippenbekenntnissen, die manchmal nur von kurzer Dauer sind, und lebte weiter seinen betrügerischen Alltag. Nein, es war kein Strohfeuer, keine fromme Lebensphase in seinem Leben. Zachäus blieb nicht so, wie er gewesen ist, sondern in seinem Leben gab es eine Kehrtwende um 180 Grad. Er sah nämlich zu Jesus hin, lesen wir in Vers 8, Herr, sagte er, ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei Steuer betrogen habe, würde ich ihnen das vierfach erstatten. Er hatte begriffen, worauf es ankommt. Wir lesen hier nicht, dass Jesus bei dem Essen oder nach dem Essen mit Zachäus irgendwelche theologische Fragenkataloge durchgearbeitet hätte. Wir lesen hier auch gar nichts von einem besonderen Übergabe- oder Bekehrungsprozedere. Nein, Jesus sagt nur, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und wir können davon ausgehen, dass Zachäus Jesus in sein Herz aufgenommen hat, dass ihm seine Sünden vergeben wurden. Denn wer mit Jesus leben möchte, braucht keine komplizierten Formen zu erfüllen. Da ist die Bibel ganz klar. Römer 10, Vers 8, da lesen wir, Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Jesus hat für uns am Kreuz ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht, indem er für unsere Sünden stellvertretend dort gestorben ist. Er erlitt eine gerechte Strafe für unsere Sünden, denn er war ohne Sünde. Sein Tod rettet die, die an ihn glauben. Dass Zachäus auch wirklich gerettet wurde und dass es eine echte Bekehrung war, zeigte seine drastische Veränderung, seine Lebensweise, seines Denkens, seines Verhaltens. Er räumte sofort in seinem Leben auf. Er spendete nicht nur viel Geld. Er suchte sofort eine Wiedergutmachung. Er wollte die Schuld an den Menschen begleichen, die er betrogen hat. Es war keine Bedingung, die ihm Jesus gestellt hat. Denn das ist keine Bedingung, um gerettet zu werden. Es war die Folge. Das war die Frucht seiner Errettung. Und er ging sogar über das mosaische Gesetz hinaus. Davon lesen wir im 4. Mosebuch, Kapitel 5, Verse 6 und 7. Er hat alles zurückerstattet, ja, aber er müsste eigentlich nur ein Fünftel noch hinzufügen. Er hat ein Viertel noch mehr gegeben, als er geben müsste. Sein geistlicher Reichtum in Christus war ihm wichtiger in diesem Moment als sein irdischer Besitz. Gestern ein eiskalter, ein hartherziger Betrüger, ein Erpresser und heute ein Wohltäter. Einer, der mit Liebe und Erbarmen anderen Menschen was erstatten wollte. Wie kann sowas geschehen? Diese drastische Veränderung, das ist nicht nur menschliche Entscheidung, sondern das ist ein Wirken Gottes an uns und in uns. Jesus hatte Zachäus ein neues Leben geschenkt und er war durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes nun von Neuem geboren. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Er hatte eine neue, göttliche Gesinnung, eine neue, veränderte geistliche Natur bekommen. Echter Glaube zeigt sich nämlich auch in guten Werken. Und wir lesen bei Jakobus im Kapitel 2 ab Vers 14, wenn diese guten Werke fehlen, da kann einer erzählen, was er möchte, dann ist sein Glaube tot. Da kann man noch irgendwelche Glaubensbekenntnisse sprechen, aber wenn zu seinem Glauben nicht die guten Werke noch kommen, das gute Leben, dann ist das Ganze einfach verlogen. Dann ist der Glaube tot. Durch das neue Leben aus Gott, durch den geschenkten Glauben, leben wir in den von Gott bereiteten Werken. Die Bürger von Jericho haben Zachäus abgeschrieben, den schlimmsten Sünder. Gott hat aber sein Herz verändert und machte aus ihm einen neuen Menschen. Und jetzt traf der Name Zachäus endlich zu. Er ist gerecht geworden. Er lebte durch den Glauben an Jesus Christus als gerechter Mensch. Die Geschichte lehrt uns und lädt uns dazu ein. Wir sollen unsere Sünden erkennen und bekennen und so vor Gott kommen. Wir sollen ihn um Vergebung bitten, damit er uns rettet und damit wir aus dieser Vergebung und Errettung ein neues Leben führen. Denn der Sohn Gottes ist es gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zum Schluss die Frage, bist du vielleicht ein Zachäus? Hast du dich versteckt in einem Baum? Vielleicht ist bei dir heute Jesus stehen geblieben, ruft dich beim Namen und sagt, kommt schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Ich will dich retten. Wenn es dem so ist, dann mache es. Verpasse diese Chance nicht. Heute. Lass ihn rein und möge dich Gott dabei segnen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für Zachäus und für diese Geschichte, die du mit ihm geschrieben hast. Wir danken dir herzlich dafür, dass diese Geschichte sich hundert- und tausendfach, millionenfach wiederholt, heute in dieser Welt. Und wir bitten dich darum, dass wir nicht irgendwie als nach außen glaubende Menschen leben, sondern dass wir ein Leben eines Christen führen, der glaubt, und diesen Glauben auch auslebt. Und gerade in dieser Corona-Zeit bewahre uns vor Verlogenheit. Schenke uns eine Echtheit des Glaubens. Bitte geh jetzt und berühre jeden, der diese Predigt hört, der dieses Wort der Bibel liest und rette ihn. Amen.